Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Wir machen an unserem Thema I Ching und die Entwicklung des Textes weiter. Und ich fange wieder mal an, wo wir uns momentan befinden. Wir beginnen einfach hier in dieser Su-Dynastie. In der Su-Dynastie ist I Ching, sagt man, von den Gründern zusammengestellt worden als reiner Orakeltext. Die Su-Dynastie unterteilt sich in zwei Aspekte. Einmal Herbst- und Frühling-Periode. Das war noch die Zeit, wo also die Su-Könige einigermaßen die Kontrolle im Land hatten. Diese Kontrolle wurde immer weniger. Die einzelnen ursprünglichen Herzogtümer hatten immer mehr Macht bekommen oder haben sich die Macht genommen, bis es dann gekippt ist und bis diese einzelnen Herzogtümer sich dann gegenseitig bekriegt haben, und zwar permanent bekriegt haben. Und diese Phase ab dem 5. Jahrhundert bis zum 3. Jahrhundert nennt sich Zeit der streitenden Reiche. Das ist für uns deswegen interessant, weil ich ja gesagt habe, dass das I Ching oder die Veränderung der Wertigkeit dieses Orakeltextes durch die konfuzianistischen Texte entstanden ist. Konfuzius hat jetzt selbst genau an der Bruchlinie zwischen den Herbst- und Frühlingszeit und der Zeit der streitenden Reiche gelebt. Das ist deswegen interessant, weil in der Zeit der streitenden Reiche es mit philosophischen Richtungen explodiert ist, müsste man sagen. Da gab es also erstens sehr viel Unruhe, und diese Unruhe hat offensichtlich dazu geführt, dass es viele verschiedene Lösungsansätze gab, wie man das jetzt besser managen kann. Für uns ist interessant, dass Konfuzius im 6. Jahrhundert gelebt hat. Man glaubte lange, dass die ältesten Texte oder die ältesten Kommentare zum I Ching von Konfuzius stammen. Das sind die sogenannten zehn Flügel. Wobei die zehn Flügel, geht man heute eigentlich davon aus, sind nicht direkt von Konfuzius geschrieben worden, sind aber von Konfuzianern geschrieben worden und zusammengestellt worden. Und die haben diesen Orakeltext als philosophischen Text aufgewertet, sodass er dann in der Han-Dynastie, 200 vor bis 200 nach unserer Zeitrechnung, als offizieller Klassiker kanonisiert wurde und der Konfuzianismus mit auch dem I Ching zur Grundlage der folgenden chinesischen kaiserlichen Dynastien wurden bis 1911. Bevor wir uns diese unterschiedlichen Aspekte der Kommentare der Zehn Flügel uns anschauen, was rückprojiziert wurde in das I Ching, dadurch, dass man es halt in der Art und Weise kommentiert hat, schauen wir uns einfach mal an, was hat eigentlich Konfuzius für einen Ansatz vertreten. Wir sind ja vom I Ching, sind wir immer noch bei den ersten zwei Hexagrammen, also einmal das Schöpferische und einmal die Erde. Wenn wir jetzt zu Konfuzius gehen, sage ich ein bisschen was zur Biografie von ihm. Von seiner Herkunft her war er, also so genau weiß man das nicht, aber man geht davon aus, dass er entweder aus einer Beamtenfamilie kam oder aus einem verarmten Adel. Er selbst hat sich sehr stark für die alten Klassiker interessiert, hat die studiert, und in dieser Zeit von diesen verschiedenen Herzogtümern ist sehr starker Bedarf nach Beratern entstanden. Und zwar nach Beratern, wie man einen Staat optimal organisieren kann, wie man strategisch am besten mit den anderen Herzogtümern umgeht. Es gab eine eigene Szene von Beratern. Man geht davon aus, dass die Berater, meistens hatten die selbst einen Text geschrieben und sind mit diesem Text von Hof zu Hof, also von Herzogtum zu Herzogtum gegangen und haben sich dort als Berater angedient. Und Konfuzius war auch einer dieser Berater. Das heißt, er ist sehr viel gereist, hat ursprünglich im Herzogtum Lu, da wo er herkommt, eine mittlere Beamtenposition bekommen, war dann offensichtlich so gut als Berater, dass er hier sich Neider entwickelt haben und er dann flüchten musste, weil irgendein Komplott gegen ihn gebaut wurde. Das hat dazu geführt, dass er dann von Herzogtum zu Herzogtum gewandert ist. Das heißt, er ist nirgends wirklich lange geblieben. Sein Job als Berater eines Fürsten oder Herzogs war eigentlich nicht sehr erfolgreich. Er war 15 Jahre, glaube ich, unterwegs. Ja, Pi mal Daumen, ja. Also ich habe das bestimmt irgendwo aufgeschrieben. Ah ja, von 497 bis 484, 10 Jahre oder was weiß ich. Also er war lange unterwegs und hat dann im Laufe der Zeit Schüler gehabt, die haben ihn begleitet. Er war der Erste, der bezahlten Unterricht gegeben hat, sagt man. Was hat er unterrichtet? Er hat die alten Klassiker unterrichtet. Seine Hauptorientierung war nicht die, dass er gesagt hat, er hat etwas Neues kreiert, also irgendeine neue Theorie, sondern sein Blick ging in die Vergangenheit. Das heißt, er hat die ersten Könige der Su-Dynastie idealisiert und hat gesagt, das war eigentlich das goldene Zeitalter. Er hat sozusagen 500 Jahre zurückprojiziert und gesagt, zu der Zeit war alles super und deswegen ist die Lösung für unsere aktuellen Probleme, dass wir es genauso wieder machen, wie das zu der früheren Zeit gemacht wurde. Und woher wissen wir, wie es früher gemacht wurde? Das ist in den Klassikern dargelegt worden. Und deswegen müssen wir die Klassiker studieren, um zu wissen, wie der optimale Staat funktioniert. Und natürlich hat er die Dinge in seiner Art und Weise interpretiert, wobei man immer den Rückbezug auf die jeweilige alte Tradition machen muss. Das heißt, sein Verständnis war, er gibt das eigentlich nur wieder, wie das die Alten gemacht haben. Das war, ich sag mal, sein Alleinstellungsmerkmal, dass er also sehr viel Wert auf die alten Traditionen gelegt hat. Das ist deswegen wichtig, weil man sagt, dass das der Grund war, dass sich sein Ansatz, weil er stand ja in Konkurrenz mit ganz vielen anderen Beratern, und zwar auch über die Jahrhunderte stand der Konfuzianismus immer wieder in Konkurrenz mit anderen Systemen. Und genau dieser Rückbezug auf das ursprünglich Chinesische, sprich auf die eine der ältesten Dynastien oder die ältesten überhaupt Texte, war das Erfolgskriterium, dass der Konfuzius als herrschende Staatsideologie über, man kann fast sagen, 2000 Jahre sich gehalten hat. Was hat er jetzt konkret in unserem Zusammenhang, können wir da immer nur kleine Aspekte von der Lehre von Konfuzius uns anschauen. Und uns interessiert natürlich, da wir an dem zweiten Hexagramm sind, also die Erde, das Empfangende, dass wir da mal jetzt reinschauen, was hat da eigentlich der Konfuzianismus zu sagen? Und das ist nämlich sehr spannend, weil wenn man jetzt, und das hier ist die Übersetzung von Wilhelm, was ich ja schon gesagt habe, das ist so eine Mischung. Der hat zwar die einzelnen Orakelsprüche, aber das meiste, was eigentlich hier in dem Buch steht, ist Interpretation von Wilhelm, so wie er das von seinem Lehrer gelernt hat. Und der zweite Teil ist dann der konfuzianistische Kommentar dazu, zu den Orakelsprüchen. Ja, so muss man dieses Buch lesen, weil die unterschiedlichen Publikationen vom I Ching, also so das, was man hier heutzutage bekommt, kann man immer wieder nachschauen, also wie viel Originaltext ist da, wie viel Eigenkommentar des aktuellen Autors ist da und wie viel ursprünglicher Kommentar von den 10 Flügeln ist da mit drin oder ist es eine Mischung oder wie auch immer. Also das ist manchmal ein ziemliches Puzzlespiel, weil die einzelnen Übersetzungen sich auch in der Zusammensetzung der einzelnen Aspekte unterscheiden. Uns interessiert aber hier das Zweite. Wir haben ja schon gesagt, also jetzt lese ich so ein bisschen aus dem Kommentar von Wilhelm vor, in seiner Interpretation, also so ein paar Stichworte. Also das zweite empfangende Hexagramm hat natürlich was mit Empfangen zu tun. Er interpretiert das weiter, das hat natürlich auch was mit Hingabe zu tun. Und da sind wir dann gleich bei dem weiblich-mütterlichen. Und das zieht sich eigentlich durch. Das heißt, das zweite Hexagramm ist dem weiblichen zugeordnet. Wenn wir uns jetzt das Urteil, was also aus der Su-Dynastie wahrscheinlich herkommt, da steht also einmal dran, das Empfangene wirkt erhabenes Gelingen, das kennen wir schon. Und dann haben wir das Bild mit der Stute, das kennen wir auch schon. Und dann kommt ein Satz, der heißt, hat der Edle etwas zu unternehmen und will voraus, so geht er irre. Doch folgt er nach, so findet er Leitung. Das ist so ein bisschen diese altdeutsche Formulierung von Wilhelm. Was er meint ist, wenn das zweite Zeichen aktuell ist und man geht jetzt den eigenen Weg, dann geht man in die Irre, sondern man sollte dem anderen folgen, und zwar dem schöpferischen Prinzip, also dem Yang oder dem ersten Hexagramm. Was heißt das jetzt umgesetzt auf unseren Alltag? Auch da weiß Wilhelm, wo es lang geht. Wilhelm sagt, es gibt eine klare Rangordnung. Ja? So wird das von ihm interpretiert. Christlicher Missionar. Und er schreibt dann, es geht um die Beziehung zwischen Mann und Weib, zwischen Fürst und Minister oder Vater und Sohn. Und dann geht es so weiter, also die Hingebungskraft, sie muss unter der Leitung und Anregung des Schöpferischen sein, dann wirkt sie heilvoll. Umgesetzt heißt das, das Weibliche muss unter der Leitung des Mannes sein. So interpretiert das Wilhelm, unser evangelischer Missionar. Da gibt es ja jetzt verschiedene Parallelen offensichtlich zu dem christlichen patriarchalen Weltbild. Wenn wir aber jetzt zu Konfuzius wieder zurückgehen, ja, weil das ist ja nicht nur die Fantasie von Wilhelm, sondern er bezieht sich ja einerseits auf seine konfuzianistischen Berater und dann auch auf die 10 Flügel. Und was schreiben die 10 Flügel? Das Urteil ist ja das gleiche. Hat der Edle etwas zu unternehmen und will voraus, so geht der Irre, doch folgt er nach, so findet er Leitung. Im Kommentar steht dann, während das Schöpferische das Zeugende ist, dem die Wesen ihren Anfang verdanken, in dem die Seele von ihm stammt, ist das Empfangene das Gebärende. So weit, so gut. Dann geht's weiter. Sein Wesen ist unbegrenzte Übereinstimmung mit dem Schöpferischen. So, was heißt denn unbegrenzte Übereinstimmung mit dem Schöpferischen, wenn es dem Schöpferischen folgen soll? Das heißt ja eigentlich nichts anderes, als dass die Frau das machen muss, was der Mann sagt. Das heißt, sie passt sich an und stimmt damit mit ihm 100% überein. Das ist klassische patriarchale Ideologie. Wie geht es dann weiter? Wenn das Empfangene von sich aus vorgehen wollte, so wiche es von seiner natürlichen Art ab und würde den Weg verfehlen. Indem es sich hingibt und dem Schöpferischen folgt, kommt es in die ihm angemessene, dauernde Stellung. Wenn das Empfangene von seiner untergeordneten Stellung abweichen würde, würde es vollkommen falsch gehen, weil es widerspricht seiner natürlichen Art. Das heißt, es wird mit Natur argumentiert. Auch diese Argumentationslinie kennen wir als Rechtfertigungsideologie für bestehende Systeme. So muss die Erde mit dem Himmel allein sein, der Beamte dem Herrscher allein dienen, die Frau dem Mann allein anhängen. Soweit die 10 Flügel zu dem, was Sie aus dem I Ching herausgelesen haben. Wobei wahrscheinlich das I Ching die gleiche Ideologie schon vertreten hat. Ja, das ist ja nichts Neues, und die haben es halt philosophisch auf den Punkt gebracht. Und das zeigt ein bisschen, dass durch Interpretation bestimmte Rechtfertigungsideologien entstehen, die dann auch für 2000 Jahre tragend sind und, weil es ja Klassiker sind, als Rechtfertigungsgrundlage Geltung haben. Das war so wie bei uns ein bisschen die Bibel. In der Bibel steht das und das, und weil es in der Bibel steht, ist es das Richtige. Und das ist hier wahrscheinlich genau das Gleiche gewesen, weil es in den Klassikern steht, weil es im I Ching steht, weil es in den Kommentaren zum I Ching steht, ist es die Wahrheit. Und die Struktur, die das I Ching abbildet, also das Wechselspiel von Yin und Yang als kosmisches Wechselspiel, hat den Anspruch, dass es eine objektive Struktur abbildet. Insofern wurde auch das Verhältnis der einzelnen Funktionen im Staat als objektives Abbild von einer höheren Ordnung interpretiert. Als zusammenfassend habe ich jetzt nochmal, weil das ist dieser Klassiker innerhalb des Konfuzianismus, die fünf Beziehungsstrukturen. Und zwar fängt es an mit Herrscher-Untertan, dann geht es weiter Ehemann-Ehefrau, Vater-Sohn, älterer Bruder, jüngerer Bruder und Freund und Freund, wobei das eine eher auf gleicher Ebene Beziehung ist und alle anderen Beziehungen sind hier in diesem Yin- und Yang-Konzept. Das heißt, es gibt eine höhere Position und es gibt eine untergeordnete Position. Und das Beziehungsgefüge besteht darin, die höhere Position hat die Verantwortung, also sorgt für die untergestellte Position und die untergestellte Position antwortet mit Loyalität. Und das ist das Beziehungsverhältnis und das zieht sich durch diese gesamte gesellschaftlichen Strukturen durch. Das wäre die Anknüpfung an unser zweites Hexagramm, die Erde, das Empfangene. Und jetzt ist meine Frage, seid ihr noch aufnahmefähig? Es gibt jetzt noch einen inhaltlichen Aspekt von Konfuzius? Ja? Okay. Also meine Lieblingsstelle von unserer textlichen Grundlage zum Konfuzius gibt es eine Sammlung seiner Gespräche, wobei das nicht die Originalsammlung in dem Sinne ist, sondern die ist später zusammengestellt worden. Das Lun Yun, also die Zusammenstellung seiner Gespräche, und sie beginnt mit dem Satz: Lernen und das Gelernte anwenden, was gibt es Schöneres oder was macht mehr Freude? Und das finde ich eine sehr schöne Formulierung und zeigt eine wesentliche Einstellung des Konfuzianismus. Konfuzius selbst geht man davon aus, dass er nicht meditiert hat, sondern er hat sich mit den Klassikern beschäftigt in einer bestimmten Art und Weise. Das heißt, er hat gelesen und das Gelesene auf seine eigene Entwicklung angewandt, auf seinen eigenen Alltag, damit das Gelesene sozusagen eine Relevanz für das eigene Leben bekommt, beziehungsweise für die eigene Entwicklung. Das ist der spezielle Ansatz von Lernen, der sich durch die ganze Geschichte des Konfuzianismus durchzieht. Er ist einmal gefragt worden, was ist denn der Kern deiner Lehre? Und die Antwort habe ich natürlich auch mitgebracht. Wo ist der Kern? Genau, was ist das eine Prinzip? Und das eine Prinzip ist, mein Weg wird von einem durchzogen oder von einem Prinzip durchzogen. Okay, das klingt ja jetzt erstmal super, aber offensichtlich haben die Leute nicht verstanden, was ist jetzt das eine Prinzip, ja. Haben sie nachgefragt und ein Schüler von ihnen, Zenji, erklärt dann, der Weg des Meisters besteht aus Song und Shu, weiter nichts. Okay, das klingt jetzt natürlich sehr chinesisch. Ich gebe die Übersetzung, habe ich gleich mitgebracht hier. Das ist Song. Das ist deswegen interessant, weil das Schriftzeichen Song besteht aus zwei Schriftzeichen, einem oberen Teil und einem unteren Teil. Der obere Teil bedeutet Mitte, der untere Teil ist unser Herz, unser Geist. Pali Citta ist der gleiche Begriff. Das heißt, die innere Einstellung ist, dass wir mit unserem Herzen in der Mitte sind, dass wir zentriert sind, dass wir in der inneren Stille sind. Das ist die innere Haltung. Und der zweite Begriff, Shu, sieht so aus. Auch relativ simpel, setzt sich auch wieder aus zwei Aspekten zusammen. Und zwar aus dem oberen Schriftzeichen bedeutet wie. Und das untere Schriftzeichen ist das gleiche wie hier, ist wieder Herz oder Pali Citta. Manche übersetzen es mit Geist, aber ich finde die Übersetzung oder Herzgeist immer. Und die Kombination ist Handeln wie aus dem eigenen Herzen. Das bedeutet, die Ausgangsbedingung ist selbst in der eigenen Mitte sein und der Umgang mit anderen ist aus dem eigenen Herzen mit anderen handeln. Und dazu gibt es eine berühmte Formulierung, die auch alle kennen. Auch das steht im Lun Yun. Was man selbst sich nicht wünscht, das füge anderen nicht zu. Das ist die Definition von Schuh. Ich finde die Herleitung von der Bedeutung des Schriftzeichens, die Herleitung, dass es etwas mit dem eigenen Herzen zu tun hat, finde ich viel schöner oder ist zumindest viel poetischer. Und diese beiden Aspekte, sagt Konfuzius, sind der Kern seines Ansatzes. Und es gibt noch einen Begriff, der bei Konfuzius immer wieder auftaucht, und das ist die Menschlichkeit. Das ist der Kernbegriff seines ganzen Ansatzes, und die Menschlichkeit wird über diese beiden Zeichen definiert. Menschlichkeit habe ich auch gleich mal mitgebracht. Das besteht nämlich auch wieder aus zwei Schriftzeichen. Mensch, und das ist die Zahl 2. Das heißt, Menschlichkeit bezieht sich immer auf Beziehung zu anderen. Wenn wir das zusammenfassen würden, müsste man sagen, Konfuzius ging es um die Menschlichkeit unter diesem Aspekt von Song und Chu, und sein Mittel, diese Qualität zu manifestieren, war das Studium der alten Klassiker, und da ist er blöderweise im patriarchalen System gelandet, aber das war halt seine Antwort aus seinem Zeithorizont, und so hat sich das dann auch diese Idee die nächsten 2000 Jahre durchgezogen. So, dann glaube ich, haben wir für heute erstmal genug Stoff. Danke.